haben die Heilige Messe gefeiert und ich habe Ihnen kurz gesagt in der Homilie, dass wir spätestens, wenn wir am Anfang bei der Heiligen Messe sind und aufmerksam mithören, mitfeiern, dass wir dann wissen, was unser Ziel ist, wohin wir unterwegs sind. Das geht oft unter, dieses Wort des Priesters: Der Herr erbarme sich uns, erlasse uns die Sünden nach und erführe uns zum ewigen Leben. Also spätestens hier wissen wir, wohin wir unterwegs sind. Führe uns zum ewigen Leben, und das Zeichen des Kreuzes, das wir dabei machen, soll uns daran erinnern, dass das Kreuz die Brücke ist. Die Brücke ist über den Abgrund, der uns getrennt hat zwischen Gott und den Menschen durch die Sünde. Aber das Kreuz ist gleichsam über diesen Abgrund gelegt und führt uns hinüber zum ewigen Leben. Durch seinen Tod am Kreuz hat Christus uns erlöst. Durch sein Sühneopfer am Kreuz, das er gegenwärtig wird in jeder heiligen Messe. Ja, ist ganz wunderbar. Und deshalb führe uns zum ewigen Leben. Ist schön, auch wenn Sie das Kreuzzeichen dabei machen. Wir werden einen Schritt weitergehen jetzt. Nicht hinauf, sondern hinunter. Ich hoffe, wir versäumen einmal nicht dann, bis am Ende die Tür schon zu ist. Das heißt ja im Evangelium, nicht wahr, dass einmal die Tür zu sein wird, wenn man anklopft. Ja, und dann werden wir draußen rufen und sagen: Mach uns auf, Herr, ich kenne euch nicht. Stell im Evangelium. Kennt das? Kennt ihr das? Ja? Oh, Herr, wir haben mit dir gefrühstückt und so. Ja, ich kenne euch nicht. Ja, jetzt lachen wir, aber dann werden wir nicht lachen. Also gut, jedenfalls sei es verziehen, nicht wahr? Sie haben das schön gebückt, das ist gut. Ganz demütig sind Sie hereingekommen. So, wir gehen also jetzt nicht hinauf, sondern in unserer Betrachtung heute Vormittag, jetzt wird es ja konkret, nicht? Also wir haben von der Ewigkeit gesprochen, von den letzten Dingen gesprochen. Und wir haben vom Tod gesprochen, der ja sozusagen das Tor ist in die Ewigkeit. Ja? Und werden jetzt heute am Vormittag oder auch am Nachmittag von den drei Möglichkeiten sprechen. Ganz konkret jetzt. Von zwei Möglichkeiten, die bleibend sind, ewig. Und von einer, die uns möglicherweise auch bevorsteht. Aber wir müssen es nicht haben. Ja, also Himmel, Hölle und Fegefeuer. Aber ich beginne mit der Hölle, damit Sie nicht dann sagen, jetzt hören wir mit der Hölle auf, sondern wir hören dann mit dem Himmel auf. Das ist dann trostvoller. Also wir beginnen mit der Hölle jetzt am Vormittag. Über die Hölle zu sprechen, ist ein Thema, das sehr ernst ist. Und wir wollen nichts verschleiern und auch nichts verduschen sozusagen oder verharmlosen. Ja, die Wahrheit ist manchmal ernst und ja, muss man mal ernst sprechen, auch in der Erziehung der Kinder. Nein, kann man nicht alles durchgehen lassen, das geht nicht. Da wird aus den Kindern nichts. Nicht? Wenn Sie bei allem jeden, den Dreijährigen, fragen, möchtest du das oder möchtest du das und hin und her und so, ne? Ja, der möchte gar nichts dann zum Schluss. Ne? Also, na jedenfalls, es braucht eine Erziehung. Und Gott ist der beste Lehrer. Einer ist euer Lehrer, der euch erzieht, sagt Jesus selbst, euer Meister. Er ist der Lehrer, der uns unterweist, uns gute Nahrung gibt und der uns korrigiert und hinweist. Warum? Damit wir die Sprache des Glaubens sprechen, damit wir das Evangelium sprechen, leben und damit unser ewiges Ziel erreichen, für das wir bestimmt sind. Wir sind für den Himmel bestimmt. Das ist ganz wichtig. Ja, ein guter Lehrer unterweist, ein guter Lehrer sagt einmal, das ist ein Fünfer. Gut, ihr habt es da, den Fünfer ist der Einser bei euch, gell, oder wie? Oder habt ihr auch einen Fünfer? Das unten ist, der unterste. Gut. Also, wenn der nichts zusammenbringt, kann ich sagen, na, das ist auch ganz nett und so weiter. Nicht? Das ist schon. Heute haben wir ja diese Tendenz, nicht? Man sagt, na, kann man nicht so untolerant sein, nicht ein bisschen. Diese 20 Rechtschreibfehler, na ja, Gut, dass es nicht 25 sind, nicht? Also kann man auch noch durchgehen lassen. Und so. Ja, es ist halt so, diese Tendenz ist einfach da, wir kennen das, nicht? Im Glauben ist es auch so, naja, Herr Pfarrer, wissen Sie, na, der liebe Gott ist nicht so. Wird einmal jemand gesagt, Sie sind so streng, aber der liebe Gott ist ja nicht so, wie Sie sind. Ja, Gott ist barmherzig. Stimmt alles. Aber er ist auch gerecht und er erzieht uns auch. Und wenn wir von der Hölle sprechen, ist es auch ein Erziehungsmittel, keine Frage auch. Ah, jetzt kommt die Höllenpredigt, nicht? In die 70er Jahre hat man das besonders gehört, die Höllenpredigt, fangen wir schon wieder an. Ah, und so. Na, ist das Höllenpredigt? Gar nicht. Wir müssen einfach auch davon sprechen, welche Konsequenz es hat, wenn ich gegen Gottes Gebot handle, wenn ich verstockt bleibe, ohne einen Willen zur Umkehr, wenn ich also ganz bewusst, ja, mich von Gott abwende, dass das Konsequenzen hat, ja, dass es Konsequenzen hat. Also, über die Hölle zu sprechen, ist ein Thema, das sehr ernst ist, wir dürfen nichts verschleiern, doch auch nicht, es soll jetzt nicht den Gedanken an einen grausamen Gott wecken, ja, wie kann Gott so grausam sein und so, nicht, mit der Hölle. Der herzlos dem ewigen Verderben seiner Geschöpfe zusieht. Diese Betrachtung soll nicht dazu führen, auch nicht die Absicht, überhaupt nicht. Die Höllenstrafen dürfen wir nicht isoliert für sich darstellen, sondern sie sind die notwendigen Auswirkungen der widergöttlichen Haltung, bewusst widergöttlichen Haltung, in die ein Mensch verfallen kann. Dass es diese Möglichkeit gibt, ja, aufgrund der Freiheit des Menschen. Von der Tatsache der Hölle ergibt sich der Appell. Von der Tatsache der Hölle ergibt sich der Appell, der Aufruf, der intensive Aufruf, ja, an den freien Willen. Du hast einen freien Willen, Mensch, und deshalb der Appell an deinen freien Willen. Trenn dich von der Sünde. Ja, trenne dich davon. Nimm die Sünde auch ernst. Wir werden dann vom Fegefeuer noch hören, was die armen Seelen uns zurufen, wenn sie es zurufen könnten. Aber, ja. Appell an den freien Willen zur Trennung von der Sünde. Du hast einen freien Willen. Ja. Du hast einen freien Willen, den Fernseher, wenn ein Film läuft, der schmutzig und dreckig und zotig ist, dass du einen freien Willen hast, einen Schalter zu betätigen, wo oben steht, aus. Du kannst nicht sagen, schrecklich, die Filme und das Programm, das ist furchtbar, was die schon wieder sagen da. Sondern du brauchst nur deine Hand aufzutun oder so und tschuck, abschalten. Ja. Manchmal ist das ein Blei um da. Kennst du das? Brauchen Sie es nicht, die Aussage war zum Schluss, hast es nun, Sie kennen das so, wie das ist. Aber es ist ja oft so, ne? Ein Appell an den freien Willen, ja? Zur Trennung von der Sünde. Schalt ab das Internet. Ja? Schalt ab. Da kommt man auf einen Link. Wo kommt man da wieder hin? Ah! Nicht das ist schuld, sondern du hast einen freien Willen, dich von der Sünde zu trennen. Das heißt, von dem Kastel zu trennen, du bist weg. Wenn es dich zur Sünde verleitet. Jesus sagt, es ist besser, mit einem Auge in den Himmel zu kommen. Er sagt sogar, trenn dich von einem Auge, dieses Auge dich zur Sünde verleitet. Denn es ist besser, mit einem Auge in den Himmel zu kommen, als mit zwei Augen, wohin? Ja, Jesus spricht davon. Sehen Sie, wie ernst er das nimmt? Ja? Du hast den freien Willen. Also der Appell an den freien Willen zur Trennung von der Sünde. Ja. Über die Hölle zu sprechen hat das Ziel, nicht Angst zu machen jetzt, sondern eine heilige Furcht vor der Abkehr von Gott. Wir sollen eine heilige Furcht haben vor der Abkehr von Gott. Nein, ich will mich nicht. Es gibt Heilige. Ich meine, der Kaiser Karl hat gebetet auf seinem Sterbebett, lieber Gott, lass meine Kinder lieber sterben, als dass sie eine schwere Sünde begehen. Eine heilige Furcht vor der Abkehr von Gott. Ja? Stellt euch vor. Die eben, wenn diese Abkehr von Gott, die, wenn sie bis zum Tod bewusst festgehalten wird, in einem Abgrund endet. Wenn sie bewusst festgehalten wird, bis zum Tod. In einem Abgrund endet, den wir Hölle nennen. Die Schwere der Aufgabe jetzt auch, in dem Moment über die Hölle zu sprechen, diese ist schwer, ist einfach da. Ja? Es ist aber eine ernste Pflicht auch. Es ist auch eine ernste Pflicht der Kirche, der Priester, davon zu reden. Ja? Johannes Paul II. Hat während seines Pontifikates, vor allem so gegen Ende seines Pontifikates, betont auch und gesagt, wir müssen wieder mehr über die Eschatologie sprechen, das heißt über die Dinge, die kommen. Ja? Über das, was kommt. Und dann hat er angefangen, auch über Fegefeuer zu reden und über Hölle und so weiter in seinen Katechesen. Ich kenne das, ich komme auch aus einer Zeit, bin 1973 geweiht worden, wenn sie, das hat man alles so weggesteckt, hören Sie auf, na, es fängt schon wieder an mit dem. Ja. Also, die Gefahr ist da. Es ist eine ernste Pflicht, darüber zu reden. Ja. Auf der anderen Seite, schon, ich möchte schon Rücksicht nehmen auf euch. Ja, ich betoniere da niemand jetzt nieder und so, nicht? Aber eine ernste Pflicht. So wie ein Vater seinen Buben hernimmt oder seine Tochter oder die Mutter die Tochter und sagt, jetzt setz dich mal her, jetzt muss ich da mal wirklich ernstlich. Das ist meine ernste Aufgabe, dich auf die Gefahr aufmerksam zu machen, wenn du so weiterlebst und so weiter. Ja, dann kann das im Abgrund enden. Ja. Also wirklich eine ernste Pflicht. Auch Eltern können sich dieser ernsten Pflicht, ihre Kinder zu ermahnen, nicht entziehen. Sie haben, das ist ihre Aufgabe auch. Aber die Liebe gebietet uns das. Über die Hölle zu reden, das ist die Liebe, die uns dazu, die mich drängt, darüber zu sprechen. Weil ich nicht will, dass einer dorthin auf dem Weg ist. Warum sagt die Mutter Gottes in Fatima das? Ja. So vieles sagt sie wörtlich auf dem Weg zur Hölle. Sie nennt dieses Wort. Sie sind auf dem Weg zur Hölle. Ja. Doch die Mutter, eine gute Mutter, sagt das. Ja. Also, aber wir sind Christen, wir sind verpflichtet, ja, zur Wahrheit und zur Wahrhaftigkeit. Ist auch eine heilige Pflicht. Wenn ein Wort uns etwas gilt, dann ist es das Wort Christi selbst. Das Wort in der Heiligen Schrift. Sein Wort. Es gilt. Das ist hier niedergelegt. Hören wir also, was Christus uns über die Hölle sagt. Und er hat oft darüber gesprochen. Oft. Da müssen es vieles herausstreichen aus dem Evangelium. Und moderne Exegeten tun es oft sagen, das ist kein Herrnwort und das nicht und so weiter. Und, ma, bitte bleibt nicht viel über. Gestern hat mein junger Koblan gesagt, war jetzt bei einer Dekanatskonferenz und so weiter und da ist ein Exeget gewesen, der halt jetzt spricht, also dort die Priester auch und so unterrichtet und halt, ja, des Glaubens. Da hat er gesagt, er hat eine Exegese, das Neue Testament und so, da ist nichts mehr viel übrig geblieben. Ja, von den Wundern und von allem und so weiter. Eine moderne Exegese, wo man wirklich fragt, woher nimmt er die Autorität, die Heilige Schrift praktisch zu einem Menschenwort zu dekretieren, wo nicht mehr viel überbleibt. Ja, und die Leute hören zu und ja, das ist jetzt so. Das ist schlimm. Die Hölle ist nach Christus, jetzt schauen wir erstens, ist nach ihm ein Ort der Qual. Ja, einer Qual, für die Christus immer wieder das Wort vom Feuer gebraucht. Vom Feuer. Matthäus 13, dort heißt es. Wenn ich sage euch, Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ja. Lassen wir uns von diesen Worten des Herrn neu berühren. Also Feuer, das Wort vom Feuer. Oder 4,12, dort heißt es, 4,12, ja, Moment einmal, 5,22, auch hier, ja, hier auch, da heißt es 5,22, wer einen Bruder sagt, zu einem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Oder Markus 9, 49 auch. Also wir können eine ganze Reihe von Stellen hier anführen. 9, 49, auch dort ist davon die Rede. Wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Und jetzt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Hier kommen zwei Begriffe, die Qual und wo der Wurm nicht stirbt. Hier kommt auch dazu der Gedanke an die Ewigkeit. Wo der Wurm nicht stirbt, das heißt, es andauernd ist, ewig ist. Ja? Ich komme darauf noch zurück. Oder Lukas 16, 23. Es gibt also eine Reihe von Stellen, wo Jesus spricht, erst von der Hölle, als Qual. Feuer. Ja? Ist Feuer nach Art unseres irdischen Denkens oder unseres irdischen Feuers? Haben Sie es einmal verbrennt? Ja. Au! Ja, kennen Sie das? Also, du brennst mich! Ja. Schon ein kleines Streichholz, eine kleine Flamme. Wahnsinnig heiß. Ja. Wenn es ist das Feuer nach Art unseres irdischen Feuers, so ist es furchtbar genug. Ja. Der heilige Chrysostomus sagt, wenn schon ein zu heißes Bad, auch da ist keines, und sagen, au, alle so heiß auf, dort, das ist ja heiß, ne? Ja, bitte. Wenn schon ein zu heißes Bad oder ein hitziges Fieber, sagt er, uns so schmerzen und peinigen kann, so wird es einem dann zumute sein, wenn er in jenen Feuerstrom hineinstürzt. Ja. Ist es aber ein Feuer von überirdischer Art, umso entsetzlicher ist es. Der heilige Augustinus, großer Kirchenlehrer, sagt, im Vergleich mit dem ewigen Feuer ist alles irdische Leid nicht etwa geringfügig, sondern überhaupt nichts, sagt Augustinus. Im Vergleich mit dem ewigen Feuer. Also, Qual. Zweitens, die Hölle ist, wir schauen ja auf unseren Meister, auf Christus. Die Hölle ist der Ort der Nacht und der Finsternis. Wiederum nehmen wir das Wort Gottes, Matthäus 8, 12. Matthäus 8, 12, dort heißt es. Die aber, für die das Reich bestimmt war, also viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Also ein Ort der Nacht und der Finsternis. Matthäus 22, 13. Ja, 22, 13. Dort heißt es, da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Viele sind berufen, gerufen, aber wenige auserwählt. Matthäus 25, 13, ja, die große Endzeitrede oder das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, 25, 30, auch dort heißt es dann 30, werft den nichtsnutzigen Dienern hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Einige Stellen, Jesus, unser Meister und Lehrer, sagt es uns. Ich weiß nicht, wer eine arktische Nacht, ich habe es noch nicht miterlebt, aber Beschreibung gelesen, die arktische Nacht. Die Schrecken der arktischen Nacht, ohne Licht, ohne Wärme, eisige Schweigen ringsum, letzte Verlassenheit. Man kann sich die Schilderung des Ortes des Teufels bei Dante, man kann auch die Schilderung des Ortes des Teufels bei Dante vergleichen. Wie beschreibt Dante, der große Dichter, diesen Ort? Und zwar Luzifer, der im Eis steckt. Das eine seiner drei Gesichter ist rot vor Wut, wegen seiner Ohnmacht Gott gegenüber. Das andere Gesicht ist schwarz von düsterer Verblendung. Und das dritte ist gelb vor Neid auf das Schicksal derer, die Gott treu geblieben sind. Eine tolle Beschreibung. Der Teufel mit den drei Gesichtern, der da drinnen steckt. Ja. Rot vor Wut wegen seiner Ohnmacht Gott gegenüber. Schwarz vor düsterer Verblendung und gelb vor Neid auf euch, ihr Gott treu geblieben seid. Ja. Das ist ein schwacher Begriff von der Nacht da draußen in der Gottesferne. Da draußen habe ich unter Anführungszeichen gesetzt. Da draußen in der Gottesferne. Ein schwacher Begriff. Also Finsternis. Qual, Finsternis. Und drittens, zu diesen von außen kommenden Strafen, und jetzt kommt ja noch was dazu, was noch schrecklicher ist wahrscheinlich, zu diesen von außen kommenden Strafen kommen die inneren Qualen. Die inneren Qualen. Ja. Und zwar Markus 9,48, was steht dort? 9,48, wenn von den inneren Qualen die Rede ist, das wird hier beschrieben. Schauen Sie, 9,48, da heißt es dann, ja, genau noch, ich habe schon vorher zitiert, wenn dich dein Auge zum Bösen verführt und so weiter, es ist besser einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt. Der Wurm, ja, der nagt. Kennen Sie das so? Das Gewissen. Das ist schon schrecklich. Es nagt. Das, nicht so. Das ist gemeint. Ja, der Wurm, der nicht stirbt. 9,48. Und zwar, das sind die nagenden Gewissensbisse. Ja. Die unablässigen Selbstvorwürfe. Ja. Wenn Sie das kennen, auch keine Angst haben. Sie haben die Möglichkeit, dass das beendet wird. Ja. Ja. Heute Nachmittag von 14 bis 16 Uhr. Ja. Und zwar, es ist das Mea Culpa der Verworfenen, wo der Wurm nicht stirbt. Das Mea Culpa. Meine Schuld, meine Schuld. Selbstvorwurf, nicht ein Vorwurf andere, ja, sondern Selbstvorwurf, dieser unablässige Selbstvorwürfe. Welch eine Linderung der Qual wäre es, wenn sich nur einer von den Verworfenen denken dürfte, er sei zu Unrecht bestraft oder zu hart bestraft. Das wäre schon eine Erleichterung. Aber keiner von diesen, ja, wird sagen können, ja, mea culpa. Aber keiner wird dies sagen können. Keiner kann das sagen. Er kann nur eines sagen, mea culpa, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Das kann er sagen. Das weiß derjenige ganz genau. Ja, Gott ist gerecht. Ich bin hier, weil Gott gerecht ist. Dann auch die brennende Scham, in dieser Kloake der Menschheit zu sein. Eine brennende Scham. Ja, hier in dieser Kloake zu sein. Wo bin ich gelandet? Zitat, die Hölle ist die große Senkgrube der Menschheit, wo aller Schmutz zusammenfließt. Ja. Ein Unrat, der niemals abfließt, der immer höher steigt, ist auch ein Bild. Ha? Also, wo aller Schmutz zusammenkommt, Senkgrube, kennen Sie Senkgrube, früher hat man das gehabt, ne? Ein Unrat, der niemals abfließt. Und jetzt kommt noch was dazu, wissen Sie, was auch sehr, ich würde sagen, dramatisch ist. Welch eine Schmach muss es für einen sein, der das Siegel Christi auf seiner Stirn trägt. Ja? Ein unauslöschliches Merkmal an seiner Seele trägt. Durch die Taufe. Das unauslöschliche Merkmal in deiner Seele. Welch eine Schmach für einen solchen, der dort ist, der aber das Siegel Christi an seinem Leib getragen hat. In seiner Seele. Du bist Kind Gottes. Du hast das Siegel des lebendigen Gottes, Kind Gottes, und bist jetzt hier. Oder mir geht schon kalt über den Bug, glaube ich, wenn ich denke, als Priester jetzt. Du bist Priester auf ewig und trägst dieses Siegel und bist dort. Ja. Welche Schmach für einen, der das Zeichen Christi als unauslöschliches Merkmal. Denn dieses Siegel kannst du nicht mehr auslöschen. Das Siegel der Taufe, der Firmung und der Priesterweihe. Unauslöschliches Merkmal. Es wird leuchten im Himmel und es wird sichtbar sein, auch wenn es dazu gekommen wäre, wollen wir nicht hoffen. Nicht? Daher immer neuer Schmerz und neue Qual in jenem Heulen und Zähneknirschen, von dem Christus so oft spricht. Sag, schon zitiert, Matthäus 18, 12 und so weiter, Lukas 13, 28, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Ja? Welch eine Schmach. Immer neue Schmerzen, neue Qual. Viertens, die größte Qual aber, die der Inbegriff aller anderen Strafen ist, ist die Gottesferne. Ja, die Gottesferne. In die der Verworfene hinausgestoßen ist. Der Ausschluss aus dem Himmelreich. Lukas 13, 28. Lukas 13, 28. Dort heißt es, Sie kennen das auch, 13, 28. Wir lesen diese Stellen jetzt vielleicht ganz anders. Dort heißt es, er aber wird erwidern, ich sage euch, ich weiß nicht, wo ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen. Nicht, also wenn die Tür zugeht. Ja, ich weiß nicht, wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen. Also diese erschreckende Möglichkeit, die Tür geht zu. Ja, dieser Ausschluss aus dem Himmelreich. Ja. Oder das Bild vom Hochzeitsmahl, vom großen Hochzeitsmahl, Matthäus 22, ja, das ist schon gegen Ende des Evangeliums, Matthäus 22, 13, dort heißt es, 22, 13, da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus. Hinaus. Also, der da sich hineinschleichen wollte, zum Hochzeitsmahl ohne hochzeitliches Gewand. Wie bist du hergekommen? Es geht nicht. Nicht? Also ohne dieses hochzeitliche Gewand, das Gleichnis vom König Hochzeitsmahl. Oder das Ausgeschlossensein vom Angesichte Gottes, im 2. Thessalonicher Brief 1,9 folgende, beschreibt Paulus das auch. Ja. Also die größte Qual ist die Gottesfurcht, die Gottesferne. Die Gottesferne. Ausgeschlossen, die Tür ist zu. Ja. Und fünftens, ein weiterer Aspekt ist, und all das nimmt, und jetzt kommt es dazu, all das nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende, die Hölle dauert ewig. Wie Christus klar und unzweideutig sagt, Markus 9, 43, ich zitiere das noch einmal, Markus 9, 43, dort heißt es, genau, also, wenn dich deine Hand zum Bösen verführt und so weiter, es ist besser, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. 47 ist es nochmal ähnlich, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Vom Wurm wissen wir schon jetzt, was das meint, diese Gewissensbisse, dieser Nagende, ja, dieses, ja, und dann das Feuer, das nicht erlischt. Besonders Matthäus 25, besonders, das ist ja von der Endzeitrede 25, 46, auch das sei nochmals betont. Darauf erwidert er ihnen, wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan, und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Beide Male ist das Wort ewig. Ja? Ewig, die ewige Strafe und das ewige Leben. Ja, beide Male. Das in sich gekrümmte Herz. Wer kommt in die Hölle, werden wir dann jetzt gleich sehen. Wer? Für wen ist das? Zusammenfassen. Das ist die Hölle nach dem Wort Christi, nach seinem Wort. Und stell dir vor, die Mutter Gottes hat den Kindern in Fatima zugemutet, dort hineinzuschauen. Und die Lucia selber hat gesagt, wenn die Mutter Gottes uns nicht gehalten hätte, wir hätten das nicht ertragen. Das hätte man nicht ausgehalten. Ja. Jetzt verstehen wir das Wort vom zweiten Tod. Ja. In der Offenbarung. Der zweite Tod wird ihnen nichts anhaben. Das ist gemeint. Ja. Der erste Tod, den müssen wir alle erleiden. Aber der zweite Tod, das ist der zweite Tod, von dem die Offenbarung spricht. Vom ewigen Tod. Der zweite Tod ist der ewige Tod in seiner ganzen Tragweite. Der heilige Gregor sagt, so hart der Verworfenen, ist ein gewaltiges Wort, der große Papst Gregor, so hart der Verworfenen ein Tod ohne Tod, ein Ende ohne Ende, ein Sterben ohne Sterben. Denn ihr Tod lebt, ihr Ende beginnt immer neu. Ihr Sterben kennt kein Sterben. Ja, ein gewaltiges Wort des Papstes. Ja. Und wenn wir fragen, jetzt fragen wir uns, wer zieht sich dieses furchtbare Schicksal zu? Ja, wer zieht sich dieses furchtbare Schicksal zu? Darauf gibt Christus eine klare Antwort. Ja, wir müssen das lesen, was er sagt. Ich sage Ihnen ein paar Stellen. Jesus sagt genau, wer sich dieses Schicksal zuzieht. Schicksal zu, selber. Der reiche Prasser. Lukas 16, 24. Der faule Knecht, Matthäus 25, 30. Können Sie selber nachlesen. Der unbarmherzige Mitknecht, Matthäus 18, 34. Hättest du nicht auch mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, aber weil du es nicht hast, und so weiter. Lesen Sie weiter. Der ungetreue Verwalter, der Gast ohne hochzeitliches Gewand, Lukas 14, 24. Die Gleichgültigen, die den Ruf Gottes verworfen haben. Ja. Mit einem Wort, die Menschen, die sich von der Liebe Gottes, von Gottes Gnade, von seinem Willen abgewandt haben, bewusst, und in diesem Zustand der Gottesferne aus dem Leben geschieden sind. Wir können auch sagen, einfach mit einem anderen Wort, auch der Egoist. Der Egoist. Das kommt bei der Gerichtsrede zum Ausdruck, wo es dort eben heißt, ich war hungrig und du hast mir nichts zu essen gegeben. Du hast dein Herz verschlossen, das in sich verkrümmte Herz. Der Egoist. Ja. Ich war durstig und so weiter, du hast mir nichts zu denken gegeben. Nichts. Ja. Weg von mir. Darum liegt auf uns eine gewaltige Mahnung, meine Lieben. Was ist die Mahnung? Zurück zu Gott und zu seinem heiligen Willen. Wir haben heute gehört, wer den Willen meines Vaters tut, ja. Wenn dein Beten und dein Kirchengehen und alles echt ist, wird sich's auswirken in der Tat. Der Glaube ohne Werke ist tot. Ja. Da würden dir 100 Rosenkränze am Tag nicht nützen, wenn einer hungrig ist und du gibst ihm nichts, sagt Jakobus. Wir kennen die Stelle. Wenn du dein Herz verschließen würdest, das in sich verschlossene Herz. Ja. Zurück zu Gott und seinem heiligen Willen. Wir haben täglich dazu die Möglichkeit. Nichts von dem, was du aus Liebe getan hast, wird verloren sein. Wenn Christus so oft, so ernst und so eindringlich von der Hölle gesprochen hat, wenn er wenn er so Übermenschliches auf sich genommen hat, um uns von diesem Schicksal zu bewahren. Deshalb ist er ja gekommen. Was hat er auf sich genommen? Wer darf also da noch wagen, möchte ich sagen, sich mit oberflächlichen Einwänden und Ausreden zu begnügen? Na, es wird schon nicht so sein. Wenn, schauen Sie, was die Sünde gekostet hat. Ja, glaubst du, wäre gekommen, wenn das nicht ernst wäre? Schauen Sie da aufs Kreuz. Ja. Daher die Mahnung dieser Stunde auch hin zum Gott des Erbarmens. Er ist ein Gott des Erbarmens. Und es gibt keine Sünde, die so groß wäre, dass sie nicht vergeben werden könnte. Dass Gott sein Erbarmen uns nicht schenken würde, wenn wir zu ihm kommen. Der heilige Augustinus sagt, das Feuer, das die Sünde verdient, wird gleichsam, hören Sie ein schönes Wort, das Feuer, das die Sünde verdient, wird gleichsam in der Bekehrung durch die Flut der Barmherzigkeit Gottes ausgelöscht. Das ist schön. Ja, das ist schön. Da sehen wir diesen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Wird durch die Flut der Barmherzigkeit ausgelöscht. Und ihr wisst ja, Jesus zeigt der Schwester Faustina nicht wahr sein Herz und sagt, ich will die Welt durch die Barmherzigkeit retten. Komm zu mir. Ja. Gott hält seine Arme offen für jeden, der ehrlichen, guten Willen hat. Ich sage das oft in der Beichte, auch schauen Sie, der Herrgott schaut auf Ihren guten Willen. Wenn ich oft zum Schluss sage, geh hin und sündige nicht mehr, dann sagen wir uns mir leid, mei, ich habe schon was. Ja, Gott, das drückt es aus, mein Gott, vorher wieder. Aber Gott schaut auf deinen ehrlichen Willen. Das Vollbringen gibt er. Das ist wichtig, dass ich einen ehrlichen Willen, wenn Sie heute zur Beichte gehen, dass Sie einen ehrlichen Willen haben, sich von der Sünde zu trennen. Ja, ich will mich trennen von der Sünde. Nicht, ich kann es. Der Herrgott weiß eh, dass du schwach bist. Aber ich will es. Ja, Gott schaut auf unseren ehrlichen Willen, sich von der Sünde zu trennen. Wenn du heimgehst und sagst, na ja, mein Gott, ich sündige gleich, oder es geht eh gleich weiter hervor, das ist nichts, das ist keine Beichte. Sondern ich will mich trennen. Darum bin ich da. Ich bereue das und ich will. Und darum beichte ich mit dem Vertrauen, dass ich die Gnade bekomme, die Kraft bekomme, der Sünde zu widerstehen. Ja? Das ist das Geheimnis. Das Feuer, das die Sünde verdient, wird gleichsam in der Bekehrung durch die Flut der Barmherzigkeit ausgelöscht. Sehr schön. Gott hält seine Arme offen. Und als letztes noch. Es ist das, was wir in unserem jetzigen Zustand am schwersten einsehen, und doch ist es die Wahrheit. Die verworfene Seele ist versteinert und verstockt in Hass und Feindschaft gegen Gott. Ja. So klar sie erkennt, dass sie nur in Gott zur Ruhe käme, sie will nicht zu ihm, dem Allheiligen, der ja ihr Todfeind ist. Und in den Bereich Gottes, des Lichtes zu kommen, würde der Licht- und lieblosen Seele eine neue, unnehmbare Qual bedeuten. Nie wird sie ihr Nein zu Gott zurücknehmen. Ja. So wie der Teufel, das ist eine müßige Sache, wenn man sagt, ich bete für den Teufel, dass er sich bekehrt. Es gibt ja so fromme Seelen, die das, ja, das kenne ich, habe ich da auch gehört schon. Ich bete für den Teufel, dass er sich bekehrt. Eine verstockte Seele wird ihr Nein zu Gott nie zurücknehmen, eine verworfene Seele. Das Nein, in dem sie von Gott geschieden ist, das bleibt. Der heilige Leo sagt, wisst ihr, was der heilige Papst Leo sagt? In der Hölle hört jede Besserung auf. Ja. Dort fehlt jedes Mittel, Gott zu versöhnen, da es dort keine Betätigung des freien Willens mehr gibt. Nie wird die Seele Gott um Verzeihung bitten, die Verworfene. Lieber bleibt sie in Ewigkeit von Gott getrennt. Sie ist versteinert in ihrer Sünde. So findet sie ihr elendes Dasein für immer und ewig, lichtlos, lieblos, freudlos, hoffnungslos, in einer Art Ekstase der Verzweiflung. Das Allerwichtigste für uns also, schauen wir wieder hinauf jetzt, ja, ist, alles was wir wissen ist das, das müsst ihr wissen. Die Hölle wird dem und nur dem zuteil, der sich mit seinem freien Willen von Gott abgekehrt hat. Und in dieser Abkehr von Gott aus seinem Leben scheidet. Nur dieser Seele wird die Hölle zuteil. Somit trägt jede wahrhaft schwere Sünde den Keim der Hölle in sich. Darum nennen wir sie auch Todsünde, ne? Lebt trägt den Keim der Hölle in sich. Aber es muss nicht so weit kommen, dass dieser Keim sozusagen wächst und verstehen Sie? Die Sünde festgehalten bis zum Ende stürzt die Seele in die ewige Gottesferne. Darum jetzt sagen wir, fort mit der Sünde, oder? Fort mit der Sünde. Fort damit. Weg. Weiche. Der heilige Bernhard sagt, wie was er gesagt hat, der heilige Bernhard der Große, schafft den Eigenwillen aus der Welt und die Hölle ist erloschen. Rau. Sehen Sie, was ich vorher gesagt habe, wer ist dort der Egoist? Er sagt, schafft den Eigenwillen aus der Welt und die Hölle ist erloschen. Wissen Sie, was am wenigsten stirbt oder am spätesten? Das Ich. Es stirbt nicht. Man sagt, es stirbt erst eine Viertelstunde nach dem Tod. Es will nicht sterben. Das Ich. Wie komme ich dazu? Ich. Kennen Sie es auch? Wer verheiratet ist, kennt das auch. Ich. Er sollte anfangen. Wieso komme ich dazu? Sie sollte anfangen. Wie komme ich dazu? Vor allem, wenn man gestritten hat, auf die Nacht beim Einschlafen. Nicht? Er sagt nichts, sie sagt nichts. Ja. Sie sollte anfangen. Sie war ja so. Er sagt gar nichts. Mei. Also, das kennen Sie auch. Gut so. Also, sehen Sie? Und hin und her, das Ich, wie komme ich dazu? Statt dass die Hand ausgestreckt, wenn sie schon nichts sagen können, nehmen sie die Hand und drucken sie es ein bisschen zusammen. Und geben sie zu verstehen, sind wir wieder gut. Machen sie es heute noch. Ja, es war eine so schwer. Aber da sehen Sie, wie das Ich sich behauptet. Ich, fort mit der Sünde. Schafft den Eigenwillen aus der Welt und die Hölle ist erloschen. Zurücknahme der Sünde in Reue und Buße und keine Verhärtung gegen den erbarmenden Ruf Gottes, der keinen von sich weiß, wenn er nicht selbst es will. Ich schließe mit dem Pfarrer von Ars, den Sie alle lieben und kennen, der wahrhaft ein großer Kenner war und die Erfahrung der Hölle des Teufels leibhaft gemacht hat. Er sagt, wenn ihr sähet, dass ein Mensch einen großen Scheiterhaufen errichtet, Reisigbündel aufeinander häuft und wenn er auf die Frage, was er da tue, die Antwort gebe, ich richte das Feuer her, das mich verbrennen soll, was würdet ihr euch dabei denken? Und wenn ihr seht, dass eben dieser Mensch den Scheiterhaufen anzündet und sich, wenn er lichterloh brennt, hineinstürzt, was würdet ihr sagen? Nun, genau dasselbe tut einer, der sündigt. Nicht Gott stürzt uns in die Hölle. Der Mensch selbst stürzt sich durch seine Sünden hinein.